Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, es bleibt alles beim Alten. Sie geht weiter dreimal täglich mit dem Hund Gassi, obwohl es sein Hund war und er nicht mehr ist. Und irgendwie ist das tröstlich für sie. Manchmal spricht sie unterwegs mit ihm, also ihrem Mann. Erzählt von ihrem Tag und was sie so bewegt. Es ist gut für sie, dass möglichst viel beim Alten bleibt. Denn dann weiß sie, ihr Leben, ihr gemeinsames Leben, war nicht ganz verkehrt. Es bleibt alles beim Alten, die Geländegewinne sind minimal. Der Beschuss von Cherson geht unvermindert weiter. Ein Angriff mit Streubomben forderte gestern mindestens 3 Todesopfer. Die Front verschiebt sich kaum. Alles bleibt beim Alten. Das Sterben geht weiter am Tag 640 des Krieges. Zum Verzweifeln ist das. Es blieb alles beim Alten. Die Generation der ersten Christinnen und Christen ist verstorben. Aber das Weltende, auf das sie gehofft hatten, ist nicht gekommen. Und die Wiederkunft Christi lässt weiter auf sich warten. Hat die Verheißung getrogen? Sind wir im Glauben Betrogene? Und tun wir, wenn wir ehrlich sind, nicht besser daran, uns darauf einzurichten, dass alles bleibt, wie es ist? Kriege kommen und gehen und kommen. Menschen sterben an Altersschwäche durch Gewaltverbrechen, im Kampf für die Heimat oder für eine Ideologie, durch Krankheit oder Armut, an Einsamkeit, von eigener Hand. Einfach so. Ist es nicht besser, sich darauf einzustellen, damit umzugehen und nicht auf ein Ende der Welt zu spekulieren? So fragten die Zeitgenossen des 2. Petrusbriefs. Und ich verstehe diesen Impuls so gut. Und ich vermute, dass sie ihn auch teilen, sie, die sie heute hier sind, und sie, die sie über das Internet mitfeiern. Die Frage nach dem Ende der Welt ist wahrscheinlich nicht die ganz oben aufliegende, drängende Frage. Für die einen nicht, weil der Tod einer geliebten Person dieses Jahr im Vordergrund steht. Und für die anderen? Glaube ich den Statistiken, die jedes Jahr zum Ewigkeitssonntag veröffentlicht werden, ist für die anderen die Frage, was kommt danach, ohnehin entschieden. Nämlich nichts. Dabei machen wir in der Regel doch ganz andere Erfahrungen mit dem, was kommt danach. Am Anfang steht die Erfahrung mit dem Tod der anderen, mit dem Tod eines nahen Menschen, eines geliebten Menschen gar, geht ja nicht nur dessen Leben zu Ende, es geht auch das gemeinsame Leben zu Ende. Der Platz an der Seite bleibt leer, die Hand greift ins Leere. Den eigenen Tod, den stirbt man nur, schrieb Mascha Kalecko 1945. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Die Frage, was kommt danach, wird aus der Trauer um einen Verlust geboren. Und zur Beschreibung drängt eine ganz elementare Erfahrung, die jeder gemacht hat, der schon einmal jemanden verloren hat. Die Toten sind nicht einfach weg. Die Toten sind da, auch als Abwesende. Nicht als Gespenster, das meine ich nicht. Aber als Abwesende sind die Toten da. Jedenfalls die, die ich betrauert habe. Und an manchen Tagen und an manchen Orten sind sie sogar ganz besonders da. Am Grab etwa oder am Geburtstag, an Weihnachten, am Sterbetag, bei der Hochzeit der Kinder. Und wenn der Tod frisch ist, dann rede ich sogar mit ihnen. Auch wenn ich ihre Antworten nicht hören, nur ahnen kann. Die Toten sind dabei. Die Toten sind. Bloß wie? Zu dieser vagen Erfahrung tritt eine sehr konkrete für alle, die einmal beim Sterben eines Menschen dabei sein konnten. Wenn es kein plötzlicher Tod ist, kein Unfall, keine Gewalttat, dann kann man so oft mit einiger Gewissheit einen letzten Atemzug wahrnehmen. Und zwar nicht hinterher, sondern schon, wenn er getan wird. Im Sterbeprozess wird die Atmung flacher und flacher, die Pausen zwischen den Atemzügen werden länger und länger, aber dann kommt der eine, von dem jeder sofort weiß, das war der letzte. Und das ist immer ein Ausatmen. Oft tiefer, hörbarer als die Atemzüge zuvor. Und Minuten danach wird aus dem lebendigen Körper eine Hülle. Und so sagen wir, der oder die hat das Leben ausgehaucht und es bildet sich die Vorstellung von der Seele, von der unsterblichen Seele, die weiterlebt nach dem Tod des Körpers, die irgendwo hingeht. Aber wohin? Und was kommt dann? Und hier legt sich für manche eine weitere Erfahrung nahe. Auch in der Natur stirbt in unseren Breiten jedes Jahr die Vegetation ab. Und im kommenden Frühjahr blüht sie dann wieder neu auf. Das Laub fällt, aber die Zweige grünen wieder im März. Die Narzisse verblüht, aber ihre Zwiebel bringt im April neue Stängel und Blüten hervor. Nimmt vielleicht auch die Seele teil an diesem Kreislauf des Lebens? Wird wiedergeboren in einem anderen Körper, in ein neues Leben, wer hier stirbt? Das wäre die Lehre von der Reinkarnation. Die meisten Deutschen, die überhaupt an etwas für danach glauben, und das ist nicht einmal die Hälfte der Deutschen, die meisten Deutschen, die an etwas danach glauben, glauben, dass es so etwas wie eine Reinkarnation gäbe. Übrigens hat dieser westeuropäische Wiedergeburtsglaube nur dem Namen nach etwas mit dem Buddhismus zu tun, wo die Seelenwanderung eine ganz andere Rolle spielt, aber das nur am Rande. Ziemlich aus der Mode gekommen ist die christliche Vorstellung, die Seele des Menschen komme nach dem Tod des Leibes entweder in den Himmel oder in die Hölle. Und noch einmal, Übrigens hat der Glaube an den Himmel im selben Maße abgenommen wie der Glaube an die Hölle. Vielleicht, weil das eine ohne das andere nicht geht, aber auch das nur am Rande. Vielleicht denken Sie jetzt, da hat er uns nun aber einen ganz schönen Umweg geführt. Ist doch heute Ewigkeitssonntag. Und er spricht die ganze Zeit vom Tod, noch dazu vom individuellen Tod. Und das ganz akademisch und distanziert und stellt uns Vorstellungen vor, die es so gibt fürs Danach. Und der Autor des Petrusbriefs dagegen spricht doch vom Weltende. Und das sehr bildreich, plastisch, ja drastisch. Da kracht es und blitzt, da regnet es Feuer und die Elemente schmelzen vor Hitze. Da bleibt kein Stein auf dem anderen und nichts ist mehr, wie es mal war. In der Tat, der Autor des zweiten Petrusbriefs beschreibt das Weltende als kosmische Katastrophe. Und man fühlt sich heute an das erinnert, was die physikalische Kosmologie als ein mögliches Ende der Geschichte des Universums beschreibt. Die Implosion nämlich, sozusagen den Urknall rückwärts, in dem alles derart verdichtet wird, dass Hitze entsteht, die sich unseren Vorstellungen vollkommen entzieht. Aber das ist nur die äußere Seite der Wahrheit. Die innere Seite der Wahrheit ist noch etwas ganz anderes. All die Erfahrungen, die Menschen mit dem Tod und mit dem menschlichen Umgang mit dem Tod machen, all die Spekulationen, die sie aufs Weltende richten, die konfrontiert der zweite Petrusbrief mit einer anderen Erfahrung, mit einer, die wir nicht so einfach zur Hand haben und die dennoch bestimmend ist für alles, was im Christentum gedacht, gelehrt und geglaubt wird. Die eine große Erfahrung, die den zweiten Petrusbrief bestimmt, wie alle anderen Schriften des Neuen Testaments auch, ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. In ihr kommt nämlich das Ende meines eigenen persönlichen Lebens und das Ende der Welt zusammen. Der Auferstandene bringt eine Hoffnung über meinen Tod hinaus zu Stand und Wesen, und ihn erwartet der Glaube am Ende der Welt, am Ende der Zeit als den Wiederkommenden. Deshalb heißt die entscheidende Frage am Toten Sonntag: Was bedeutet die Auferstehung Jesu von den Toten für meinen eigenen Tod und für den Tod derer, die mir nah sind? Und die entscheidende Frage am Ewigkeitssonntag heißt: Was bedeutet die Auferstehung Jesu von den Toten für diese Welt in ihrem Werden und Vergehen? Die Antwort auf beide Fragen gibt der zweite Petrusbrief: Nichts bleibt beim Alten. Alles wird neu. Alles wird gut, auch wenn es wehtut. Denn wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und an diesem neuen Himmel und an dieser neuen Erde haben, ihr Lieben, auch unsere Verstorbenen teil. Nicht, weil es so etwas gäbe wie eine unsterbliche Seele. Nach Gottes Willen stirbt der Mensch am Ende seines Lebens. Das ist schon von Anfang der Schöpfung an so. Übrigens ist die Strafe, mit der Gott im Paradies Adam und Eva bedroht, wenn sie denn von diesen Bäumen essen, die Todesstrafe, keineswegs die Erfindung des Todes, sondern eben die Androhung eines vorzeitigen Todes. Aber auch das ein letztes Mal am Rande. Die Auferstehung Jesu Christi ist die Antwort auf die Frage nach dem, was nach dem Tod kommt, und ist die Antwort auf die Frage, was nach dieser Welt kommt. Aber auch damit sind wir noch nicht am Ende. Es könnte ja diese Antwort eine theoretische Forderung bleiben, so wie die Implosion des Universums eine Theorie ist. Interessant vielleicht, aber ohne Auswirkungen auf mein Leben. Und dann hätten die Spötter, die der Petrusbrief im Blick und im Ohr hat, am Ende doch recht, wenn der Glaube an die Auferstehung der Toten keine Auswirkungen auf mein Leben hätte. Dann bedeutete er nichts. Und wenn der Glaube an den neuen Himmel und die neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, keine Auswirkungen auf mein Handeln für diese alte Erde hätten, dann bedeutete er nichts. Stellen wir uns das doch einmal vor. Der auferstandene Jesus, der, von dem wir gehört haben im Evangelium, wir würden glauben, dass der wiederkommt. Nicht irgendwann einmal, womöglich nach meinem Tod, sondern sehr bald, nächste Woche vielleicht. Und würde damit auch mein Leben, wie ich es kenne, mein altes Leben beenden. Was wäre dann? Ich vermute, dann würde sich eine große Klarheit einstellen. Wie viele meiner täglichen Wichtigkeiten würden sich sofort in nichts auflösen. Kaum noch würde ich mich um meine Erfolge kümmern oder nicht Erreichtes bedauern. So viele meiner täglichen Geschäfte würden sich sofort als vollkommen unerheblich entlarven. Und wahrscheinlich käme tatsächlich etwas Neues in mein Leben. Ich vermute, dass meine Beziehungen dann endlich die Wichtigkeit erhielten, die sie im Grunde immer schon haben. Sie sind das, was mich trägt. Vielleicht würde ich einem Menschen sagen, dass ich ihn liebe. Andere um Verzeihung bitten. Nicht mehr kalkulieren, was das bringt, sondern einfach das Richtige tun. Und auch in unsere Welt käme etwas Neues. Ich würde wohl nicht mehr um die Welt jetten, aber dafür in den Park gehen und den Bäumen zusehen. Mit diesem Abschiedsblick, der alles noch einmal aufnimmt, um sich erinnern zu können. Ich würde Musik machen, statt Getöse zu veranstalten. Ich würde mich beschränken auf das Wesentliche, bescheiden. Ja, das wäre es wohl. Ein neuer Himmel würde auch auf der alten Erde einen Eindruck hinterlassen, wenn ich glauben könnte, dass er vor der Tür steht. Einen Eindruck von Gerechtigkeit, die uns verheißen ist. Liebe Gemeinde, noch ist es nicht zu Ende mit dieser Welt. Noch ist es nicht zu Ende mit mir. Noch leben wir, noch haben wir Zeit. Zeit, das Leben zu bedenken, vom Ende her zu bedenken, dass der lebendige Jesus Christus ist. Und das zu tun, was wirklich wichtig ist. Umzukehren, wo nötig. Dem Zeit zu widmen, was meine Zeit verdient. Zu lieben. Zu leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.